1. Nur für Erwachsene.
Jetzt also ganz offiziell herzlich willkommen, Marc Waschke.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Schauspieler, bestens bekannt natürlich von der Schaubühne, aber auch, und ich sage das immer wieder gern, unser Mann im Tatort, ja. Er ist Tatortkommissar.
Genau, CSI Berlin.
Und das ist ja, wie wir alle wissen, das Allergrößte, was ein Schauspieler, eine Schauspielerin erleben kann im deutschen Fernsehen. Und du machst ja auch weiter. Also die ist jetzt die Partnerin abhandengekommen. Merit Becker hört auf. Mhm. Das ist jetzt noch nicht, also klar, wir haben es gesehen, dass sie, aber genau. Wie geht's jetzt weiter?
Wir haben einen schon abgedreht, wo ich alleine ermittle, im März, April. Der wird gesendet am 26. Dezember. Bitte alle schon mal vormerken, denn der ist wirklich sehr schön geworden. Und ich bin aber im Moment schon mitten in Dreharbeit mit Corinna Harfuch. Mhm. Regie führt Robert Thalheim für den ersten Fall von uns beiden an.
Ja. Und dieser Tatort so alleine, wird das dann auch thematisiert, dass du auch so ein bisschen hilflos bist, verlassen?
Also, es ist, ich sag mal so, naja, nach der Beziehung zu Nina Rubin ist er erstmal auf sich selber zurückgeworfen. Das ist eine Geschichte, die spielt ein bisschen in der Jugend, so im Osten. Und der erste Kuss mit dem Jungen vom Haus gegenüber. Und da passiert sehr viel, was auch damit zu tun hat, dass sie Ermittlerin nicht mehr da ist, die Kollegin, aber so ein Abtauchen in die Tiefen und dann wieder auftauchen im Berlin von hier und heute.
Also ich sag mal so, ich fand die Filme wurden immer besser, immer schöner und auch euer Verhältnis wurde immer intensiver und interessanter. Also ich habe das schon auch ganz gern gesehen, bedauere es deshalb auch so sehr, ich Corinna Harfuch verehren. Das wird ein ganz neuer, andere Fall werden, logischerweise. Aber geht's dir dann auch so, ist auch eine lange Zeit, die ihr gemeinsam verbracht habt?
Absolut. Merit meinte mal so, das hat länger gedauert als ihre Ehe. und wir sind, glaube ich, auch anders auseinandergegangen. Insofern, wir könnten auch jederzeit mit was anderem irgendwo immer wieder weitermachen und wir haben uns miteinander und aneinander wirklich ganz toll, finde ich, entwickelt. Und die schönsten Momente, wenn ich so zurückgucke auf die Filme, waren auch die, die uns so passiert sind, die nicht fest im Drehbuch standen.
Ja, die einfach so auch improvisiert. Es war immer auch ein Spiegelbild von Berlin, auch von der Verrücktheit von Berlin. Also das gehört ja dazu. Aber das wird auch so weitergehen, denke
Absolut.
Ich.
Absolut. Das finde ich nach wie vor. Der Ansatz ist eines der Krimi und man hat am Anfang einen Toten und am Schluss muss man wissen, wer es war. Aber letzten Endes geht es immer noch darum zu erzählen, wie leben wir, wie wollen wir leben und warum ist es, auch wenn es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, nicht immer so ganz so einfach. Und wie kämpft man da so miteinander, aneinander? Und am Schluss ist das Verbrechen vielleicht aufgeklärt, aber die Welt ist nicht wieder in Ordnung, sondern man sieht noch klarer, wie sie in Unordnung ist.
Das hast du wunderschön gesagt und ich finde, das trifft komischerweise genau auch auf den Kinofilm. Du nickst, das hast du extra so hingelegt.
Geschickte
damit
Überleitung.
Damit ich jetzt endlich mal auf den Kinofilm komme, über den wir reden wollen. Der menschliche Faktor ist der zweite Film eines Regisseurs, der aus Bozen stammt. Also er ist Italiener und spricht aber Deutsch.
Also genau, das ist ja Südtirol. Genau.
Ronny Trocker.
Ja.
Schon der erste Film war wirklich bemerkenswert, finde ich. Die Einsiedler, da hat er schon gezeigt, dass er ein Stilist ist. Dass er genau Bilder bauen kann, dass er genau weiß, was er erzählen will. Jetzt der zweite Film lief nicht nur auf der Berlinale, sondern auch in Sundance.
Genau.
Blöd gelaufen, ne? Weil es war ja irgendwie auch Corona. Ne?
Genau, alles zu und nur online und danach diskutieren am Computer. Aber es war trotzdem ganz toll, dass er da lief.
Und ich weiß, dass dir dieser Film jetzt, über den wir jetzt reden wollen, der menschliche Faktor, ganz wichtig ist. Du hast viele Filme gedreht, auch nicht immer nur Mainstream-Krimi, sondern auch sehr experimentelle Filme. Warum ist dir dieser Film so wichtig? Gleich am Anfang die Frage.
Naja, genau, was wir eben, als wir über den Tatort sprachen, es gibt verschiedene Wirklichkeiten, es gibt nicht die eine. Wie nimmt man sich gegenseitig wahr? Wie geht man miteinander um? Und dann zu gucken, wie auch aus diesem Verhalten unterschiedliche Wirklichkeiten entstehen. Und dass es aber anfängt in so einer Idylle, scheinbaren Idylle, die jeder kennt, Familie, zwei Kinder und man hat einen Beruf und man versucht irgendwie auch alles richtig zu machen und ordentlich und gut miteinander umzugehen. Und diese Angst im Alltäglichen, das Unheimliche vom Alltäglichen. Wenn man so kurz innehält und merkt, so, das ist mein Leben, was hier gerade stattfindet. Und dieses Gefühl, das hat ja nicht nur der Familienvater, sondern das haben alle anderen Beteiligten auch, bis hin zum Haustier der Ratte, zu Zorro. Und da, wie so das, was erzählt wird, mit dem Stilmitteln, wie es erzählt wird, so verschwimmt, das finde ich bei Ronny überhaupt ganz stark und jetzt bei dem Film noch stärker. Das heißt, die Wahrnehmung des Films selber und der Struktur reflektiert auch ein bisschen, was da erzählt wird.
Der sehr raffinierten Struktur, man muss schon auch höllisch aufpassen, finde ich, dass man merkt, oh Gott, jetzt gibt es gerade einen Zeitsprung oder wir wechseln die Perspektive, das ist es ja eher. Aber vielleicht können wir diesen Vorgang mal schildern, der da passiert, der tatsächlich alles auslöst, was dann diese ganze Familie durcheinander bringt.
Genau, also die fahren, es geht damit los, dass sie in ihr Ferienhaus oder ihr Wochenendhaus fahren an der belgischen Küste, die auch sehr speziell ist und sehr schön zu filmen ist. Unglaublich, die haben ein ganz kleines Stückchen Küste, ich glaube das sind 60 Kilometer und da steht ein so ein Kasten neben dem anderen und hinter den Dünen erzählen wir dann ein kleines Häuschen, wo die Familie einkehrt und da gab es Einbrecher, man weiß es nicht, oder da ist jemand kurz im Haus gewesen, als sie gerade angekommen sind. Und dieser Schrecken zieht sich dann über alles, was folgt und der Umgang damit. Und was ist denn nun der Versuch herauszufinden, was ist es eigentlich? Sind wir bedroht? Sind wir in Gefahr? Oder haben uns das nur eingebildet?
Also er selber muss man auch sagen, überhaupt die ganze Familie, Sabine Timoteo, später deine Frau, die sind guter Mittelstand, ich würde schon sagen gehobener Mittelstand, haben eine offenbar große Agentur, Werbeagentur, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also da wird auch Geld verdient, nicht zu knapp, denen geht es eigentlich richtig gut. Und diese Verstörung stellte dann auch so alles in Frage, was vielleicht bisher wichtig war oder was einen Wert bedeutet hat für die beiden?
Genau, naja, es geht, also wir hatten vor ein paar Tagen die Kinostartpremiere im Filmtheater im Friedrichshain, so am Rande des Bötzow-Viertels, wo ich dachte, hier passt der Film wunderbar hin, so mit dem elektrischen SUV rollt man so leise vielleicht vorbei oder demnächst mit dem, keine Markennamen, haben da irgendwie elektrisch irgendwie in Campingurlaub fahren und alles ist schön. Und wenn man versucht, alles richtig zu machen, man versucht ordentlich und gut miteinander umzugehen und dann nimmt man, was in dieser Agentur, die haben, gibt ein anderer Konflikt, er nimmt einen Auftrag an von einer populistischen Partei, heißt es, ohne irgendwie spezifisch zu sein, das könnte egal aus welcher Ecke sein, und sie will das nicht. Und dieses Gefühl von auch das falsch machen zu können, oder was ist denn da nun die Stimmige, wo fühlt man sich selber noch wohl mit? Genau, also man stellt das, man spürt sich bedroht, man fühlt das Leben, man droht aber auch die Wahrnehmung der Wirklichkeit überhaupt. Was ist es denn jetzt noch, an was ich hier glauben kann?
Wer hat recht? Das fragt man sich die ganze Zeit über bei diesem Film. Es ist ein bisschen wie Rashomon, der berühmte Film von Kurosawa, aber auch Höhere Gewalt. Den denkt man auch, das ist ein grandioser Film von Ruben Östlund, und wo es ja auch so einen Augenblick gibt, der Feigheit sein könnte, der aber auch Zufall sein könnte. Auch ihr lasst das ja sehr geschickt in der Schwebe. War wahrscheinlich auch nicht so einfach, das so zu filmen, dass man nicht genau weiß, wir haben die Jungen davon gehört, ist Papa jetzt feige gewesen, hat das nicht richtig mitbekommen, hat das falsch eingeschätzt. Nicht leicht zu machen, glaube ich.
Genau, also es gibt so dann einige Fährten und das spult auch nicht wie ein Uhrwerk ab. So man wird genau beim Gucken, glaube ich, hin und her geworfen und erschrickt selber manchmal. Der Film funktioniert auch nur im Kino, finde ich. Auf der draußen Leinwand, Open Air, finde ich, war das dann zu laut, weil es diese Stille und diese Intimität braucht. So wie man erschrickt im Zimmer, wenn plötzlich im Nebenan irgendwas runterfällt oder so. Und genau, dieses merkwürdige, unheimliche Kriechen, was jeder anders mitkriegt und wo der Fokus sich so von einer Figur zur anderen verlagert, das macht diese ja doch sehr spezielle Atmosphäre aus.
Marc Waschke ist bei uns zu Gast, einer der Hauptdarsteller des Films. Der menschliche Faktor, den wir schon versucht haben zu beschreiben, also mir gefällt ja auch so die Kameraarbeit, ne? Es ist alles sehr dunkel. Was du beschrieben hast, dieses Unheimliche teilt sich auch in den Bildern mit, in eurem Spiel ja auch, in diesem verhaltenen Spiel. Und ich finde es auch schön, wie ihr beide das spielt, also auch mit Sabine Timoteo, wie ihr so langsam auseinanderdriftet. Das dauert ja sehr lange und man kann es gar nicht so festmachen an einem bestimmten Punkt, sagen, jetzt sind die beiden sich fremd geworden. Wie habt ihr das auch gemeinsam entwickelt? Das ist ja wichtig, dass das dann auch funktioniert, dass jede Geste stimmt.
Naja, das eine ist erstmal eine gute Vorlage, was in dem Fall wirklich ein ganz starkes Buch ist von Ronny, was auch was hat wie von einem Musikstück, weil das so durchkomponiert ist. Also das, wie die Reihenfolge, wie das im Schnitt jetzt erzählt wird, ist schon relativ genauso auch angelegt gewesen im Skript. Auf der anderen Seite ist das manchmal so eine Gefahr, wenn man dann zu sehr das so abzirkelt, das ist so außen Rand. Da ist eben auch ist zum Beispiel eine Szene rausgeflogen im Schnitt, die ich beim Drehen sehr gemocht habe, weil die sehr emotional war. Sabine und ich sitzen im Auto und die eigentliche Trennung wird vollzogen und es geht so richtig ab. Und man als Schauspieler Lust hat, warum gucken, da geht's doch mal. So, es geht in den anderen Szenen, die jetzt noch im Film sind, eben auch immer um alles. Aber bestimmte Dinge müssen nicht so an der Oberfläche gezeigt werden, weil sie so mitschwirren. Eine meiner Lieblingsstellen ist, wenn Sabine und ich uns so gegenüberstehen in der Agentur und sie da so raus will mit der Kiste in der Hand Und wir stehen da und gucken uns weiter an. Und das schwirrt immer noch mit, was vorher war. Und man hört schon Sätze, die sie sagen könnten, die sie aber nicht sagen. Das finde ich, das atmet viel mehr Wirklichkeit als viele Beziehungsstreits, die man so auch im deutschen Fernsehen gerne sieht und behauptet als, das ist nun das Leben. Nee, das Leben ist oft eine Sprachlosigkeit. Und zu versuchen, sich in dieser Sprachlosigkeit nochmal einander zuzuwenden und wach füreinander zu sein und sich anders zuzuhören, darin liegt vielleicht die Utopie.
Sehr schön gesagt. Wir bleiben trotzdem noch bei deiner Figur, nämlich ohne die jetzt festlegen zu wollen, weil der Film ist nicht psychologisch, finde ich übrigens. Also er erzählt uns das, wir können das beurteilen oder auch nicht, wir können uns ein Bild machen. Also er nimmt dich schon auch sehr ambivalent. Ich würde schon für mich selber sagen, sie ist viel grundsätzlicher, viel moralischer. Sie hat auch ein echtes Problem mit dieser Partei zum Beispiel. Ihm ist es dann letztlich auch egal, wenn die zahlen. Sie ist angstfrei, viel mehr. Bei dir ist die Angst verankert. Nämlich in verschiedenen Situationen merkt man, dass er richtig Schiss hat vor all dem, was da passieren könnte. Mhm. Also er ist im Grunde genommen, spiegelt er so eine Stärke vor, die im Inneren längst zerbrochen ist.
Ist eine sehr schöne Interpretation. Man kann es auch anders, oder mir fiel beim jetzt nochmaligen Gucken zum Beispiel auf dieser eine Satz, den Sabine sagt zum Jungen nach hinten im Auto, schnallst du dich bitte richtig an? Und er guckt nur so lange zurück und macht dann den Arm richtig da unter den Gurt. Und mir fiel ein, wie oft ich das so zu meinem Kind schon mal gesagt habe und wie man das selber aus, diese gut gemeinten, mach bitte so, warum eigentlich? Weil es könnte das und das passieren. Also diese im Körper internalisierte Angst, mit der wir durchs Leben rennen, die so tief sitzt, dass sie uns gar nicht mehr bewusst ist. Sondern sagt, ich habe keine Angst, ich passe halt nur auf. Ja. Ich bin halt sicherheitsorientiert. Und bei Jan, den ich da spiele, ist das, glaube ich, ähnlich. Der wäre sich seiner Angst bestimmt nicht, seiner Ängste nicht bewusst und trifft die Entscheidung, mit denen er sich am wohlsten fühlt, aus einem Gefühl heraus von, nein, ich will das so. Aber dass das eigentlich aus einem Unwohlsein, aus einem Nichtwissen und aus einem kommt, ist ihm so nicht klar. Es geht, glaube ich, aber auch um sowas wie, in dem Film finde ich, um sowas wie Intuition und so Zugang zu direktem Verhalten, zu unserer tierischen Natur, die eben mit diesem Haustier da so schön gespiegelt wird, der Ratte von dem Sohn, die Zorro heißt, was auch ursprünglich mal eine Idee war für einen Titel, aber dann aus rechten Gründen, wenn man danach ein bisschen schwierig war. Und dazu gucken, ja, wie geht's auch? Die Ratte, die schnuppert und rennt rum und verhält sich einfach und die anderen tun immer noch so, als ob.
Das ist eine Figur, so wie du sie gerade auch geschildert hast, mit all diesen Schattierungen, die dir schon auch sehr liegt. Also ich denke, das sind so eine Angebote, wo du sofort sagst, ja, muss ich spielen.
Also ich sag mal, als ich das Buch zuerst, also war das erste, ich habe das Buch gekriegt und dachte, sau spannend. Aber ich will erstmal den Ronny kennenlernen und gucken, was er vorher gemacht hat. Und als ich den Film Die Einsiedler gesehen habe, wusste ich, ich kann ihn noch treffen, aber eigentlich können wir das. Und als ich ihn traf, war ich noch beglückter, dass wir da auch einen ähnlichen Zugang zu haben, weil das gleiche Buch ganz anders verfilmt, oder von jemand anders. Ich sag mal, man will so gern die Hölle im Mittelstand zeigen und wie das dann so aufbringt. Und dann geht das so schief, weil man zu sehr mit dem Finger auf irgendwas zeigt oder auf irgendeine moralische Läuterung wartet. Und das finde ich gerade das Starke bei dem menschlichen Faktor, dass das so kryptisch, wuchtig sich einem entgegenwirft und auch was mit einem macht beim Gucken. Und man, wie du das eben auch beschrieben hast, so bei den Figuren hin und her geworfen ist. Und man ist mal da und da. Und ja, aber wer hat denn nun recht? Oder wie ist es denn jetzt? Und dann hinterher geht es gar nicht mehr um die Frage, sondern um die Wahrnehmung dessen, was überhaupt passiert.
Was Wahrheit sein könnte. Wer da recht hat. Die Ratte hatte auch ihre Sicht irgendwie.
Genau, das würde ich jetzt auf keinen Fall spoilern.
Sie hat ihre Vorstellung von Wirklichkeit, ganz klar. Ich erinnere mich sehr gerne an diesen Film Zum Geburtstag.
Ja.
Auch so eine sehr spezielle Arbeit, in der Regisseur,
Denis Delcourt,
hat mir neulich, habe ich nicht mal kennengelernt, hat mir erzählt, er hat also eine wahnsinnige Wärme erfahren. Er kommt, glaube ich, aus Bolivien.
Achso, nein, du meinst der Geburtstag. Der Geburtstag. Ich bin der Einzige, es gibt der Geburtstag und von Carlos Geburtstag. Morelli und zum Geburtstag von Denis Delcourt.
Beide hast du gemacht. Ja, genau. Ich meine jetzt den der Geburtstag, der in Halle gedreht ist.
Ja, genau.
Und er sagte mir, es ist so toll, ich habe mit Marc Waschke gedreht, weil Dark. Und die Leute sind also im Ausland, also auch da, wo herkommen. Das war schon Bolivien, glaube ich.
Kolumbien. Nein.
Lateinamerika.
Ja, genau.
Der lebt aber in Berlin.
Uruguay.
Sehr, sehr. Genau. Das ist ein wunderbarer Typ. Wir haben uns zufällig beim Festival am Rande kennengelernt und erzählt ihm ja, wie gesagt, was er für einen Ruhm jetzt dadurch hat, dass er mit dir gedreht hat und mit Anne Ratte-Porter. Weil das ist eben Besetzung von Tag. Es ist international so ein Riesenerfolg. Ja. Merkst du das auch, also dass da so eine Angebote jetzt kommen, dass man dich in der ganzen Welt kennt durch die Serie?
Auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass es alles ganz tolle Angebote sind, aber die kommen. Und das ist auch so vom Erkennen her auf der Straße. Wir haben, Merit und ich, vor 2 Jahren auf dem Gendarmenmarkt gedreht, mitten in Berlin. Und es kam so eine südamerikanische Touristengruppe vorbei und fragen so nach. Und ich erkläre so, was wir gerade machen. Es ist keine Serie, es ist eine Reihe. Und dann sage ich so, es ist ein Tatort, es ist ein German Campfire, everybody sitting in front of the TV. So ein bisschen wie CSI Berlin. Und dann sagt er so, you're an actor. No, wait a second, are you the priest? No, are you from Dark? Und das haben dann alle gesehen im Bus. Das hat eine andere Rezeption natürlich als der Tatort in Südamerika. Und ja, nach wie vor bin ich da auch sehr stolz drauf und finde es auch auf eine schöne Weise sehr deutsch immer noch, Dark, diese Vermengung von einem unglaublich breiten Figurenensemble, dann auch noch in 3 oder 4 Zeitstufen.
Super
und
Casting.
Eben doch auch Plot. Nicht nur das deutsche, dahinplätschernd und drüber nachdenkende Thomas Mannsche, sondern eben auch einen Plot, der nach vorne treibt und irritierend ist.
Das kann man wohl sagen. Also ich habe endlose Diskussionen geführt, auch mit meinen Kindern. Es gibt also Diagramme und so.
Genau.
Man kann sich im Netz dann informieren, wo ist was. Und, aber bei mir im Haus, um jetzt weiter noch persönliche Dinge zu sagen, wohnt Axel Werner, die eine relativ kleine Rolle spielt, die auch mal sagt, nee, aber so richtig verstanden habe ich es nicht unbedingt. Ist doch gar nicht wichtig. Es macht ja Spaß, dabei zu sein. Ne?
Das ist natürlich, als Schauspieler kann man das machen. Und ich sage auch mal, erste Staffel komplett verstanden. Zweite wurde es ein bisschen schwierig. Und die dritte habe ich mir dann versucht erklären zu lassen, aber habe es bis heute auch nicht ganz verstanden.
Dann sag uns doch bitte noch, wie es bei dir auch weitergeht jetzt so in diesem Jahr. Also jetzt sind wir Theaterfan, vermute ich mal.
Genau. Ja? Und ich bereite ja so 1-2 Sachen vor, über die man noch nicht wirklich richtig reden kann. Es gibt im Planetarium in Berlin, ich glaube 19. und 20. Oktober ist das, glaube ich, mache ich eine Lesung zusammen mit dem Stefan Weinziel, einem Perkussionisten, die Zeitmaschine von H.G. Wells, von mir gelesen, gesprochen und dann noch mit Videos an die runde Decke projiziert. Und genau, und dann gibt es ja noch so ein anderes Programm, was ich gerade am entwickeln bin. Aber da kann man, ja. Und am 26. Dezember eben, Tatort, das
Tatort,
Opfer.
Natürlich. Und ganz aktuell, da wir jetzt so viele schöne Filmtitel hier durcheinander gewirbelt
der
haben.
Der menschliche Faktor im Kino, jetzt gerade in Berlin, glaube ich, im Delphi Lux und im FSK Oranienplatz, sollte man machen. Die Kinos sind super klimatisiert, man geht da rein, fühlt sich 2 Stunden wohl, obwohl der Film alles andere auch mitbringt. Macht es, ihr werdet es nicht bereuen.
Vielen Dank, Marc Waschkau.
Ich danke euch.
Der menschliche Faktor.